Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an.
Also was ich jetzt letztens öfter gehört habe, dass Mandanten kommen und ihr Erbe sozusagen irgendwie an so eine Art Leistung koppeln. Also dass sie so das Gefühl haben, sie möchten ihre Kinder nur dann als Erben einsetzen oder möchten überhaupt nur dann, dass sie was bekommen, wenn sie auch eine gewisse Leistung erbringen oder eine Ausbildung irgendwie beendet haben. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen komisch, dass man das so miteinander verknüpft.
Gibt es ganz oft. Man muss halt aufpassen, wie man es regelt. Im Zweifel landet man in der Sittenwidrigkeit, aber das ist nicht ungewöhnlich.
Ja, aber kannst du das nachvollziehen?
Ja, kann ich.
Ehrlich?
Ja. Wenn du, stell dir mal vor, also du bist ja auch durch und durch Selfmade sozusagen.
Ja.
Ja? Und dann stellst du mit 70 fest, deine beiden Söhne liegen dir immer noch auf der Tasche.
Ich halte das für durchaus möglich. Ja,
aber haben nichts hingekriegt. Mhm. Wenn du dann sagst, nee, ey. Wenn die ihr Leben nicht im Griff haben, dann sollen die jetzt nicht meins verschleudern, das, was ich hart erarbeitet habe, verschleudern. Ich kann es verstehen. Ich weiß nicht, ob ich es so machen würde. Aber verstehen kann ich
aber
das.
Aber wenn ich sonst keinerlei Erben habe.
Ja, will ich spenden.
Nee, das würde ich nicht machen. Ich glaub,
dann würde ich denen den Pflichtteil zukommen lassen, würde sagen, werd glücklich damit, dann würde ich spenden. Oder alternativ, aber das finde ich halt bescheuert, dauerhaft verwalten lassen.
Aber dann
kommt ja ehrlich gesagt ein bisschen drauf an, worüber wir reden, aber
ja, aber ich finde dann ich würde mein Erbe nicht an die Leistung der anderen irgendwie koppeln. Ich finde das total strange, ehrlich gesagt, den Gedanken. Ich kann den gar nicht nachvollziehen.
Ich glaube, der ist nicht an die Leistung an sich gekoppelt, der ist an die Lebensfähigkeit gekoppelt und an die Fähigkeit, damit umzugehen.
Wie sieht das bei dir aus, Jan? Kannst du das nachvollziehen?
Also ich kann es schon nachvollziehen, dass man so denkt. Weil das kann ja auch eine Fortsetzung dessen sein, wie man erzogen hat, wie man auch das Eltern-Kind-Verhältnis gelebt hat zu Lebzeiten. Und dann ist es nur konsequent, das dann vielleicht auch über den Tod hinaus so regeln zu wollen. Aber ob ich das gut oder schlecht finde, weiß ich noch nicht so richtig. Aber nachvollziehen kann ich, dass man das, weißt du, so, weil du hast ja dann immer so gelebt in dieser Mentalität. Also warum es nicht auch so regeln?
Weiß ich nicht, ich finde das irgendwie komisch.
Aber ich habe kurz gesagt, es würde ja schon Grenzen geben so von Sittenwidrigkeit. Also irgendwo würde das Gesetz
dann anschreiten.
Ja, es
kommt drauf an, woran
ne?
es gekoppelt ist, ne?
Ja.
Da müsste ich aber ehrlich gesagt auch in den Details nachschauen. Wenn es auf die Erbringung einer Gegenleistung gerichtet ist beispielsweise, also klassisch ist jetzt so das Geliebtentestament, ne? Da haben wir ein Thema mit Sittenwidrigkeit.
Hergabe für Hingabe.
Genau, Hergabe für Hingabe. Da sind wir da natürlich irgendwie nicht. Und problematisch ist sicherlich auch, wenn man sowas konstruieren würde, wäre sicherlich problematisch, die Bedingung so konkret zu bestimmen, dass nachvollziehbar ist, ist das jetzt eine Ausbildung im Sinne einer Ausbildung so, ne? Also da, das ist dann, glaube ich.
Zwei juristische Staatsexamen. Drunter geht's nicht.
Ja, genau. Und das ist natürlich dann, also das macht es halt schwierig in der Umsetzung. Wie gesagt, den Grundgedanken dahinter kann ich grundsätzlich, also den Gedanken dahinter kann ich nachvollziehen. Ob ich das jetzt gut finde und ob ich das selber auch so machen würde, das ist eben eine andere Frage. Aber ich finde es nicht per se komisch. Dein Störgefühl kommt auch aus einer anderen Ebene. Das kommt oft aus der Mutter-Kind-Ebene
ja,
sicherlich
klar.
Und nicht aus der juristischen, ne?
Ja, ja, klar.
Mhm. Und ja. Dass man es irgendwie, das ist überhaupt das ist ja wie so ein Gehalt. Das ist ja so leistungsbezogen plötzlich. Und Erbschaft
ja,
ist eigentlich nicht leistungsbezogen.
Ja, genau.
Du hast es nicht verdient und du kriegst es trotzdem, doof gesagt. Ne?
Ja, vielleicht ist das der Ansatz, genau. Erbschaft ist ja nicht leistungsbezogen, aus meiner Sicht. Mhm. Vielleicht aus Sicht vieler anderer Menschen, aber genau, ist nicht leistungsbezogen und deswegen würde ich eher sagen, Kinder kriegen das, was sie halt eben kriegen als Erbe und dann, wenn sie, was sie damit machen, ist dann deren Problem. Also ich kriege sie eh nicht mehr mit.
Ja, aber das hast du ja immer. Also das ist ja eigentlich schon, sobald wir mal über Vor-Nacherbschaft denken oder so, dann sind wir ja schon in einem Bereich, wo auch ich sagen würde, kriege ich ja eh nicht mehr mit.
Ja.
So, ja. Aber das ist ja eine andere Herangehensweise.
Das stimmt wohl.
Was machen wir denn jetzt? Steigen wir ein ins eigentliche Thema, oder?
Ja, also wir sind ja schon voll drin.
Das ist ja ähnlich, aber du hast wahrscheinlich eine super Einleitung. Vielleicht machst
ja,
du die noch.
aber ich glaube, Mareike hat ja schon auf meinen Zettel gespickt.
Ja, ich beantworte die Frage dann auch nicht, aber ich finde, sie ist schön.
Ich versuch's trotzdem mit Britta.
Mach mal.
Was haben Pflichtteil und das letzte Stück Pizza gemeinsam?
Weiß ich nicht, wollen immer alle haben.
Ja. Ich habe andersrum gedacht.
Natürlich.
Alle wissen, wer es nicht verdient. So.
Mhm.
Ja. Und damit sind wir wieder auf etwas schrägen Wegen im Thema. Nämlich Pflichtteil haben gewisse Leute, Kinder zum Beispiel, wie wir eben drüber gesprochen haben. Das heißt, wenn es jetzt ganz dicke kommt, und das ist so ein bisschen unser Thema, dass man wirklich sagt, nee, auch wenn das die Ausbildung abgeschlossen wird, es komme, was wolle, auf gar keinen Fall soll mein Kind etwas erben. Es aber ein pflichtteilsberechtigtes Kind ist, gibt es eine Möglichkeit, doch irgendwie das, was man so landläufig Enterben nennt, zu realisieren. Darüber wollte ich sprechen.
Ja, wobei mit Enterben, also wenn wir von Enterben reden, meinen wir ja eigentlich immer, dass jemand nicht Erbe wird.
Ja.
Das bedeutet, ich schaue mir ja grundsätzlich an, also wenn wir über Pflichtteile reden, würden wir uns zunächst mal anschauen, die gesetzliche Erbfolge in der Konstellation und würden dann feststellen, Kinder sind gesetzliche Erben. Und dann würden wir im zweiten Schritt feststellen, gesetzliche Erben, die eben Kinder sind, die haben auch einen Pflichtteilsanspruch. So, und in dem Moment, wo ich den gesetzlichen Erben nicht als Erben einsetze, sondern einen anderen zum Erben bestimme, schaffe ich sozusagen durch die Enterbung ja erst den Pflichtteilsanspruch. Also der Pflichtteilsanspruch, das Entstehen des Pflichtteilsanspruchs ist Konsequenz des Enterbens. So kann man das, denke ich, ganz nachvollziehbar formulieren. Und das, was du meinst, ist einen Schritt darüber hinaus, nämlich wie kriege ich sozusagen denn eigentlich das Kind auf Null?
Ja.
Und das ist höchst schwierig. Zumindestens gegen den Willen. Also was man machen kann, ist gemeinsam mit dem pflichtteilsberechtigten Kind einen Pflichtteilsverzichtsvertrag zu schließen. Notarielle Urkunde, das Kind erklärt, ich möchte nichts haben. Das Elternteil erklärt, alles klar, mit dem Verzicht bin ich einverstanden. Unterschrift. Man muss dabei, das klingt jetzt sehr einfach, man muss dabei schon tatsächlich den Pflichtteilsberechtigten vernünftig belehren, dass er das verstanden hat. Manchmal arbeitet, oder wir arbeiten sehr regelmäßig auch mit Bedingungen in diesen Pflichtteilsverzichtsverträgen. Aber das ist eben wechselseitig. Okay?
Das kommt vor.
Ich mache das relativ häufig.
Ja, okay.
Ja. Kommt allerdings, muss man sagen, natürlich in den Familien vor, wo wahrscheinlich der Pflichtteil hinterher auch nicht geltend gemacht werden würde, ne? Also fairerweise.
Ja, das stimmt.
So.
Ja.
Es ist dann einfach eine zusätzliche Absicherung. Und die viele Kinder machen das mit.
Mhm.
Ja? Die Frage ist also eher, was kann ich tun, wenn das Verhältnis nicht so ist, wie ich es mir wünsche, oder wenn ich andere Gründe dafür habe, den Pflichtteil zu entziehen, ohne dass mein Kind mitmachen kann oder mitmachen würde. So rum würde ich es mal eher formulieren. Und dann gibt es ehrlich gesagt nicht viel, was man tun kann. Ja, es gibt die Möglichkeit, den Pflichtteil zu entziehen. Das macht man durch Verfügung von Todeswegen, also durch Testament.
Ja.
Und das muss man sehr, sehr gut begründen. Und es gibt nur bestimmte Gründe, unter denen das möglich ist.
Mhm.
Also ganz klar ist, wenn das Kind versucht hat, den zukünftigen Erblasser, seinen Elternteil umzubringen, ja, dann bin ich da sehr einfach drin. So klar ist es aber in den seltensten Fällen.
Was würde das heißen, das versucht hat? Also muss es dann ein strafrechtlich verurteilter Täter sein?
Ja, das ist dann wiederum Auslegung. Wenn klar nachweisbar ist, dass ich versucht habe, eins meiner Elternteile umzubringen, dann bin ich das aller Wahrscheinlichkeit nach.
Also da ist man nicht in so einer strafrechtlichen Bewertung, also wenn man nachweisen kann, dass das zum Beispiel polizeiliche Ermittlungen
gab oder so. Das ist ein zweiter Aspekt. Das ist sozusagen auch einer der Gründe. Wenn das Kind eine schwere Straftat begangen hat zum Nachteil des Erblassers aber auch, wenn es sich um eine Straftat handelt, für die der Erblasser aus irgendwelchen Gründen kein Verständnis aufbringen kann und so weiter. Also es gibt da einen Katalog letztendlich, in den viele Dinge einfach nicht reingehören. Ja, also wenn ich jetzt einfach, weiß nicht, wenn ich schwarz fahre oder so, dann rechtfertigt das keinen Pflichtteilsentzug. Also die Messlatte hängt schon relativ hoch und deswegen nehme ich immer das Beispiel, dem Erblasser nach dem Leben trachten, weil dann ist man relativ sicher drin.
Mhm. Allerdings, hattest du sowas schon mal?
Pflichtteilsentzug, habe ich ab und an mal. Habe ich auch jetzt gerade tatsächlich. Wir versuchen das gerade in einer Sache, dafür fehlen aber Informationen, weil es da auch eine strafrechtliche Verurteilung gibt. Aber die ist so lange her, dass wir gerade an das Urteil nicht rankommen. Und ich brauche das aber, um das sinnvoll zu begründen. Also, Straftaten in einem gewissen Umfang und die müssen in irgendeiner Form dazu führen, dass es dem Erblasser unzumutbar scheint, diese Person noch als Pflichtteilsberechtigten zu haben. Das ist auf der einen Seite schwammig und auf der anderen Seite liegt die Hürde sehr hoch.
Mhm.
Ja.
Das heißt, so grundsätzlich ist auch daran zu denken, wenn es nicht im Verhältnis zwischen den beiden besteht, sondern das ist in Mördern, Vergewaltigern, was ist ja. Also, dass einfach so eine moralische Dimension gibt, dass man sagt, ich kann diesen Menschen nicht mehr.
Ja. Ja, es gibt ein klassisches Beispiel, das ist zum Beispiel ein Polizist. Jahrelange Gesetzestreue und dann geht das Kind reihenweise Straftaten. Also da gibt es ein Urteil, wo dann tatsächlich der Pflichtteilsentzug auch bejaht worden ist. Mhm. Und wie gesagt, aus dem Gesetz lässt sich das auch ableiten. Es steht da drin, dass eben Straftaten gegebenenfalls den Pflichtteilsentzug rechtfertigen können.
Mhm.
Aber man muss das sehr gut begründen und es muss sich eben aus der Verfügung von Todeswegen ergeben.
Ja.
Und es reicht nicht, das irgendwie mal so zu sagen oder mal aufzuschreiben oder ähnliches.
Ja.
Viele kommen halt mit, also nochmal anders angefangen, viele denken halt zum Enterben als erstes müsste halt im Testament stehen, ich enterbe meinen Sohn sowieso, das ist ja schon mal Schwachsinn. Und wenn man sie dann über den Pflichtteil aufklärt, sind sie oft schockiert und kommen dann mit so vielen so emotionalen Sachen, die alle gut nachvollziehbar sind.
Ja.
Kümmert sich nicht, keine
kein
Ahnung.
Genau.
Also, ja, die Schwiegertochter ist auch schwierig und kein Kontakt und wir dürfen die Enkel nicht sehen und so. Und das ist immer schwierig, dann zu sagen, es reicht alles nicht aus. Es gibt trotzdem den Pflichtteilsanspruch.
Mhm. Ja.
Das heißt, diese typischen familiären Konflikte, sage ich mal, oder auch Entfremdungen, die man so erlebt, die sind alle relativ sicher nicht ausreichend, kann man so ein bisschen festhalten.
Das kann man festhalten, ja.
Das heißt, selbst wenn ich seit 10 Jahren keinen Kontakt hatte,
spielt keine Rolle.
Spielt keine Rolle. Du musst in deinem ganzen Leben keinen Kontakt haben.
Ja.
Ja, also das spielt wirklich alles keine Rolle. Das ist völlig irrelevant.
Aber ich habe noch mal eine andere Frage. Du hast ja auch, wenn du keine Kinder hast, haben wir die Eltern einen Pflichtteil.
Mhm.
Und manchmal haben wir im Familienrecht so parallel sozusagen zum Elternunterhalt, vielleicht auch, dass die Eltern sich nicht gekümmert haben oder dann die eine Person, die jetzt, meinetwegen der Vater ist jetzt auf Sozialleistungen angewiesen, jetzt kommt da das Kind herangezogen und dann kannst du unter gewissen Umständen begründen, dass du eben nicht unterhaltspflichtig bist, weil er seinen Unterhaltsanspruch verwirkt hat. Keine Ahnung, weil der Vater sich nie gekümmert hat oder dich früher geschlagen hat oder was auch immer. Gilt das dann in so einem umgekehrten Fall auch oder brauchst du da auch eine Straftat oder kannst du dann irgendwie vielleicht nachweisen?
Also ich würde spontan sagen, es gilt nicht, aber müsste ich nachschauen.
Mhm.
Also das ist tatsächlich, also was man mitnehmen kann, ist, also ganz mal runtergebrochen, die Hürde ist hoch und man muss das im Einzelfall sehr genau prüfen. Gegebenenfalls, wenn es aber wirklich in Betracht kommt nach Prüfung, man wird es nicht abschließend feststellen können, ja. Letztendlich ist das nachher eine Bewertungsfrage, nachdem der Tod eingetreten ist. Aber versuchen würde ich das im Zweifel immer, auch gegebenenfalls in so einem Fall, weil Worst Case ist halt, es funktioniert nicht. Dann habe ich es aber versucht, mehr passiert ja nicht.
Mhm.
Ja. Es ist für die Beteiligten, also für die Personen, die das gerne möchten, manchmal nicht ganz einfach, weil man natürlich dann wirklich sehr tief da einsteigen muss und das aufnehmen muss. Aber es geht eben nicht anders.
Ja.
So, und es gäbe theoretisch auch die Möglichkeit, zu Lebzeiten möglicherweise die Erbunwürdigkeit oder irgendetwas feststellen zu lassen. Das macht aber eigentlich niemand.
Macht man nicht, ne? Macht
das habe ich noch nie gemacht, habe ich aber noch nie gemacht.
Was ein interessanter Punkt, es bleibt dann so gesehen so ein Restrisiko.
Ja.
Ob es dann im Fall der Fälle wirklich gerichtlich auch, also ich muss mit der Unsicherheit leben, dass vielleicht ein Gericht sagt, ja, aber nee.
Genau, bloß wenn du es gar nicht aufnimmst, dann hast du gar keine Unsicherheit, sondern dann lebst du in der Gewissheit, dass derjenige auf jeden Fall seinen Pflichtteilsanspruch hat.
Ja,
genau.
Das heißt aber rein, du hast es kurz angesprochen, rein theoretisch gäbe es diesen Weg, dass man schon vorab gerichtlich darüber befinden lässt, dass das auch.
Man muss dann eben das Feststellungsinteresse irgendwie darlegen, aber das kann man hinbekommen.
Mhm. Vielleicht nochmal, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, man schreibt dann eine ganze Menge ins Testament, nehme ich mit.
Ja.
Also welche Nachweise, Dokumente, welche Basis braucht man für sowas?
Also ich würde immer versuchen, wenn es tatsächlich Urteile gibt, dass ich die beifüge, dass das nachvollziehbar ist. Häufig hat man das aber gar nicht, ne? Sondern dann würde man vielleicht, also wenn es eine Strafanzeige gegeben hat, dann hat man vielleicht dafür noch etwas. Und das würde ich immer irgendwie, also erstens ausführen und zweitens das, was da ist an Belegen, dann gegebenenfalls beifügen.
Mhm. Also wir nehmen das ist sehr schwierig. Das bringt mich zu dem Punkt, was habe ich für Alternativen? Wenn ich jetzt wirklich die Situation habe, ich will es irgendwie zumindest, ich will es minimieren. Also meinetwegen sprechen wir jetzt nicht über null, sondern welche Mechanismen hätten wir noch, die dem eigentlichen Interesse, ich will nicht, dass da irgendwie Geld hinfließt nach meinem Tod.
Muss das Geld vorher alles ausgeben, ins Casino gehen, aufs Schwarz setzen. Also du kannst natürlich, also wenn du noch, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber wenn du noch 10 Jahre lebst, also wenn die Leute nicht kommen mit 85, sondern irgendwie in den noch sehr gesund sind, dann können sie natürlich vorher auch schon was verschenken, aber Vorsicht, nur an das andere Geschwisterteil oder irgendwelche dritten Personen, nicht an den Ehepartner, also können sie natürlich auch machen, aber da beginnt diese 10-Jahres-Frist erst nach Ableben zu laufen. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Viele denken ja, super, dann übertrage ich alles meiner Ehefrau, vor allem wenn es die neue Ehefrau ist. Und dann bin ich raus und der Pflichtteil ist reduziert. Das ist aber nicht so einfach.
Ja, das heißt, das wäre dann, das wäre dann letztlich, ich reduziere schon die Masse quasi, die vererbt wird durch Vorabschenkung.
Also genau, also letztendlich kann man das relativ kurz sagen. Also der Pflichtteilsentzug funktioniert in den meisten Fällen nicht. Mhm. Wenn es keine Möglichkeit auf einen Pflichtteilsverzichtsvertrag gibt, dann bleibt es bei der Quote. Man könnte sich überlegen, ob man irgendwie, also wenn man zum Beispiel in einer Lebenspartnerschaft, sondern wenn man einen Lebensgefährten, eine Lebensgefährtin hat, dann könnte man tatsächlich darüber nachdenken, zur Pflichtteilsreduzierung zu heiraten, um die Quote zu verändern. Drastisches Mittel gegebenenfalls, aber wenn es ohnehin ansteht, dann kann das eine weitere Motivation sein. Ja, weil das reduziert, wenn man keinen Ehevertrag schließt, den Pflichtteil, also die Pflichtteilsquote schon mal um die Hälfte. Und ansonsten kann man über Adoptionen nachdenken von unbeteiligten Dritten, um die Quote zu reduzieren. Aber wenn wir an die Quote nicht ran können, weil das alles keine Optionen sind, dann geht es in der Tat, genauso wie Britta gesagt hat, nur darum, tatsächlich die Nachlassmasse zu reduzieren. Und ehrlich gesagt sollte man das beraten lassen. Weil es eben nichts bringt. Ich habe immer wieder Erblasser, die hier sitzen und Erblasser, sie sitzen hier nicht, sondern die Erben sitzen dann hier und sagen, ja, aber unser Einfamilienhaus ist raus. Das hat mein Mann mir schon vor 25 Jahren übertragen, damit das Kind keinen Pflichtteilsanspruch hat. Dann muss ich leider wirklich sehr desillusionieren und muss sagen, es tut mir wirklich fürchterlich leid. Damit haben sie möglicherweise den Wert reduziert, weil wir das Niederschwellprinzip haben, aber das führt an der Stelle, glaube ich, ein bisschen weit. Also es kann sich positiv auf den Wert auswirken, aber es wird immer noch fiktiv zum Nachlass hinzugerechnet. Und so ist es mit allen Schenkungen an Ehegatten. Das heißt, wenn man wirklich effektiv die Nachlassmasse reduzieren will, dann sollte man sich einmal beraten lassen, was kann ich denn tun? Weil auch Übertragungen an Kinder unter Nießbrauch beispielsweise helfen nicht, weil auch da die Frist nicht läuft. Da habe ich nur gegebenenfalls auch eine Reduzierung des Wertes aufgrund des Niederschwellprinzips. Also ich muss da wirklich sehr genau schauen, was mache ich. Ja, auch nicht gut, einfach das Kind dann irgendwie mit der Kontokarte des Kindes vom Kind des Elternteils Geld abheben lassen, weil im Nachhinein muss das Kind nachweisen, dass das Geld tatsächlich beim Elternteil gelandet ist, sonst habe ich da plötzlich wieder eine Schenkung. Also man muss, es gibt Maßnahmen, ja, also Übertragungen, Schenkungen etc., die müssen aber durchdacht sein und nicht einfach irgendwie.
Ja, weil ja zu vermuten ist, dass wenn dann eh das Verhältnis zerrüttet ist in der Familie, dass dann so ein Pflichtteilsberechtigter auch alle Register zieht quasi, alles nachfordert, Kontoauszüge, was weiß ich, alles sehen will irgendwie.
Ja. Und es gibt zwar keine allgemeine Belegvorlagepflicht, es ist jetzt nicht so, dass der Erbe einfach die Kontoauszüge der letzten 10 Jahre vorzeigen muss, das ist nicht so. Aber im Zweifel gibt es eben den Anspruch, ein notarielles Nachlassverzeichnis einzuholen und der Notar muss sich dann die Kontoauszüge der letzten 10 Jahre anschauen und muss eben sämtliche unklaren Beträge, die da irgendwie abgehoben, überwiesen worden sind, die muss der alle auflisten und muss gegebenenfalls Nachfragen stellen, wo ist das Geld verblieben. Die eigentliche Bewertung obliegt dann noch wieder gegebenenfalls dem Gericht oder den Beteiligten in erster Linie. Aber da kommt das natürlich alles. Also das liegt dann auf der Hand und auf dem Tisch und dann sind diese ganzen Verfügungen aufgelistet und dann kommt man in Erklärungsnot, wenn man das nicht sinnvoll aufbereitet oder vorbereitet hat. Lieben wir notarielle Nachlassverzeichnisse,
ne? Ja, total gerne.
Ist mein Außenausflug dann, ne?
Mit ganz toller.
Ja, ja. Wenn du tatsächlich den gegenständlichen Nachlass auch aufnehmen musst, ja, dann ist das so. Das müssen wir Gott sei Dank nicht so oft, aber ja.
Gibt es noch so richtig abgefahrene Lösungen? Treuhandfonds und so habe ich irgendwie gelesen in dem Zusammenhang. Ist das irgendwie praxisrelevant? Wird sowas gemacht, dass man dann irgendwie sein Vermögen irgendwohin reinschickt?
Und ja, dann ist es irgendwie du kannst so natürlich auch schauen, dass du das komplette Vermögen in eine Stiftung packst beispielsweise. Und dann hast du 10 Jahre und dann ist das Vermögen weg, ne? Dann läuft ja die 10-Jahres-Frist und dann ist das Vermögen weg. Aber man darf natürlich auch die Kosten für sowas nicht unterschätzen. Und dann nee,
und
ist
außerdem
mal die Frage,
ist es dann auch weg,
lohnt.
Ne? Macht das überhaupt
Ja, genau.
Sinn?
Und es ist dann natürlich auch genau. tatsächlich in dieser Stiftung. Und beim Treuhandfonds, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, welche Konstruktion das sein soll. Wenn ich einen Fonds habe, der treuhänderisch von jemand anderem gehalten wird, dann habe ich eigentlich immer noch einen Fonds. Also ich versuche das eigentlich nur zu verschleiern. Das wäre jetzt wahrscheinlich nichts, was ich beraten würde. Aber vielleicht gibt es da schlaue Ansätze, die ich jetzt nicht parat habe. Das mag sein.
Ja, aber ich glaube, die wesentlichen Dinge habt ihr genannt. Mhm. Und es ist gar nicht so einfach, ne?
Nee.
Muss man leider festhalten.
Nee, das mit dem Pflichtteil ist so eine Sache.
Mhm. Ja, dann als Abschluss so ein bisschen diese wertende politische Dimension dahinter. Es ist ja offensichtlich vom Gesetzgeber gewünscht, dass es nicht geht und dass es nicht so einfach ist, so ein Pflichtteil irgendwie einfach so aus der Welt zu schaffen für gewisse Familienmitglieder.
Ja.
Steht ihr da so dahinter, so spontan gefragt? Findet ihr das richtig?
Da muss man mal so ein bisschen gucken, wo das herkommt, ne? Das ist ja alles schon ein bisschen älter, also Jahrhundertwende des vorigen Jahrhunderts. Da hat das vielleicht sicherlich Sinn gemacht.
Ja, wobei, das haben wir schon mal in der Folge zum Pflichtteil gesagt. Und daraufhin habe ich eine E-Mail bekommen von einem netten Podcast-Hörer, der mich darauf hingewiesen hat, dass das auch nicht ganz zutreffend ist. Aber ich bin da sehr zwiegespalten, ehrlich gesagt. So, auf der einen Seite gibt es sicherlich Fälle, in denen das Sinn macht. Ja, also wenn, das ist jetzt so der Klassiker, der auch immer mal wieder vorkommt. Ich habe also die Pflegekraft, die umgarnt den Erblasser und wird plötzlich die Alleinerbin. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwie von einem Pflegedienst, wo das möglicherweise gar nicht geht, sondern irgendwie privat. Die wird dann vielleicht auch noch geheiratet und dann wird das Kind enterbt. Da mag es Fälle geben, in denen das vielleicht Sinn macht, weil es in irgendeiner Form unfair ist. Grundsätzlich muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich der Auffassung, jeder ist erstmal für sich selbst verantwortlich und meines Erachtens kann jeder auch erstmal mit seinem Vermögen tun und lassen, was er für richtig hält. Das ist so eigentlich mein Grundgedanke. Deswegen, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube nicht, dass wir zeitnah eine Abschaffung des Pflichtteils erleben, des Pflichtteilsrechts, aber vielleicht müsste man es in irgendeiner Form mal reformieren, um eben solchen Aspekten wie kümmern etc. Sorge zu tragen. Aber auf der anderen Seite, wie soll man das dann wiederum konkretisieren? Also,
weiß ich nicht. Ich finde aber auch ein bisschen
schwierig. Vielleicht kann man auch die Quoten ein bisschen reduzieren. Ja. Dass man sagt, wir reden dann nicht darüber, dass die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, sondern vielleicht ein Viertel oder so. Also vielleicht wären das so Maßnahmen. Mhm. Weil meistens muss man fairerweise irgendwie sagen, meistens gibt es ja Gründe.
So. Ja. Und zu Lebzeiten habe ich ja die Freiheit auch, ne, über mein Vermögen zu verfügen. Also wieso nicht auch ins Erbrecht rüber retten?
Ja, aber du hast ja auch zu Lebzeiten die Möglichkeit nur eingeschränkt, wenn du es nicht richtig machst und du hast die 10 Jahre, die laufen, also auch da, ne?
Das
also
stimmt.
Das Pflichtteilsrecht
das ist schon ziemlich stark.
Ja rüber.
Aber du könntest zu Lebzeiten alles ausgeben, wenn du wolltest.
Du könntest zu Lebzeiten alles ausgeben, das ist richtig, ja. Das habe ich übrigens auch schon erlebt. Habe ich auch schon erlebt und nicht nur einmal. Frau Lehnhoff, wir müssen was tun. Meine Mutter bringt mein Erbe durch. Ja, die geht jetzt auf Kreuzfahrt. Die kauft sich lauter Sachen. Am Ende bleibt nichts für mich übrig. Ich möchte das jetzt.
Machen Sie was.
Ja, genau. Mhm. Da habe ich kein Verständnis für. Nee, also wer das hört und damit zu mir kommt, kann bitte woanders einen Termin vereinbaren.
Ja, sowieso habe ich langsam das Gefühl, dass Verprassen eigentlich die beste Lösung ist. Umso mehr wir darüber sprechen, über diese Themen, oder?
Ja, aber es gibt, ich finde das auch. Aber es gibt immer noch, also ich würde sagen, so die Generation 70 plus, da gibt es immer noch einen großen Anteil an Personen, die sagen, ich möchte, dass das, was ich geschaffen habe, erhalten bleibt und ich möchte, dass das übergeht auf meine nachfolgende Generation und dann auf die Nachfolgegeneration und dass das vermehrt wird. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang im Übrigen. Das gibt es schon immer noch. Auch dann das Bedürfnis, irgendwie die Immobilie, die vielleicht der einzige Vermögensgegenstand ist, zu übertragen auf die Nachfolgegeneration, um die den Zugriff des Staates zu verhindern für den Fall, dass ich pflegebedürftig werde und so. Es gibt genügend Leute, die immer noch genauso denken. Und für die ist das auch eigentlich genau das richtige System. Nur ich denke, das verändert sich.
Ja. Das glaube ich auch.
Ja. Weil wir haben ja auch mehr andere Chancen und so. Ja. Also,
finde ich auch. Ich finde es völlig aus der Zeit gefallen.
Ja. Das ist jetzt nochmal eine andere Folge.
Okay, das ist jetzt ein sehr, sehr deutliches Schlusswort. Ich danke euch.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.